Dugan Akanli hat uns dieses Jahr in der IZ3W in dem Themenschwerpunkt über Pressefreiheit ein Interview gegeben. In diesem Interview hat er zwei Themen. Das eine waren die Mühen der Meinungsfreiheit, denn er hat lange Zeit in der Türkei nicht schriftstellerisch tätig sein können, weil er von der Repression daran gehindert wurde. Gleichzeitig hat er sein aktuelles Buch, Die Verhaftung in Granada, in nur 6 Wochen runtergeschrieben, und zwar auch in Untersuchungshaft in Spanien. Und dazu hat er gesagt, dieses schnelle Schreiben, das war eine Art Rache an der türkischen Repression. Deswegen hat es funktioniert. Und da sind wir schon beim zweiten großen Thema von Dugan Akanli. Das ist die Türkei und der neue Marsch der Türkei wieder in eine Richtung Diktatur. Das neue Buch Verhaftung in Granada lässt Dugan Akanli auf sein Leben zurückblicken, das eng verknüpft ist mit der Justizwillkür in der Türkei und mit den Gefängnissen. Aber er hat dem bewundernswert widerstanden. Nicht nur das, er denkt weit über diese Repressionsprobleme hinaus. Und da sind wir auch schon bei der Form der heutigen Lesung, die auch ein bisschen eine besondere sein wird. Die Lesung wird in 3 Blöcken stattfinden. Also zuerst wird gelesen und dann stelle ich Nachfragen und wir führen ein Gespräch. Dann wird ein zweites Mal gelesen und das Publikum stellt dann die Nachfragen. Und zum Abschluss kommt dann der 3. Teil der Lesung. Ich bin gespannt auf den Abend.
Herzlichen Dank für die Einladung. Granada, 19. August 1936. Lorca, Muerta en Granada. Als wir in Granada ankamen, hatte ich längst vergessen, dass Lorca hier geboren wurde, und es lag viele Jahre zurück, dass ich seine Gedichte gelesen hatte. Dass ich selbst Schriftsteller bin, spielte bei meinem Aufenthalt hier in Granada nicht die geringste Rolle. Mit meinen Lebensgefährten, bei denen Anblick kaum jemand sogleich ausmachen kann, aus welchem mediterranen Land sie wohl stammt, machte ich eine Woche Urlaub. Eine kurze Auszeit fern alle Sorgen dieser Welt. Wohlverdient, wie wir fanden. Das Wort Granada deckte sich mit unserem Gefühl. Dazu musste man nicht Spanisch können. Es war poetisch genug. Ich assoziierte damit Gewürzzüge und Granatapfelkerne. Deshalb staunte ich nicht im geringsten, als Peri sagte, die Stadt habe ihren Namen tatsächlich von Granatapfel. Wegen der wie Granatapfelkerne aneinandergereihten Häuser. Lorca, fügte sie hinzu, der Lyriker Federico Garcia Lorca stammt von hier. Da allerdings hob ich den Blick und sah sie an. Wie bitte? Sagte ich, um Zeit zu gewinnen und die aufkeimende Beschämung zu überspielen, dass ich Lorca vergessen hatte. Lorca stammte aus Granada, wiederholte sie, und ein Lorca-Museum gibt es hier auch. Sie zeigte es mir auf dem Stadtplan. Am nächsten Tag standen wir früh morgens vor dem Haus, in dem Lorca gelebt hatte. Ein Haus mitten in dem großen Park, der den Namen der Lyrikers trägt. Wir schlossen uns eine zweisprachige Führung an, Englisch und Spanisch. Wir waren zu 6, 2 Männer, 4 Frauen. 2 der Frauen schienen aus Südamerika zu sein. Peruanerinnen vielleicht? Gefragt haben wir sie nicht. Dies war Lorcas Sommerhaus. Zuletzt war er im August 1936 da gewesen, um die Familie zu sehen. Die Phalangisten waren hinter ihm her. In der Nacht des 16. August, welches Zufall am 16. August 2017 in Granada angekommen zu sein, wurde Lorca von einer Gruppe von Franco-Anhängern aus dem Haus, in dem er Unterschlupf gefunden hatte, abgeholt und an einem Ort zwischen der Kleinstädten Wiznar und Alfaca verschleppt. Vor 81 Jahren. Wer Lorcas Aufenthaltsort, das Haus der Familie Rosales, die auch Franco-Anhänger zu ihren Verwandten zählten, verraten hatte, bis heute nicht aufgeklärt. Es heißt, Lorca habe bei seiner Verhaftung einen Schlafanzug sowie eine bohemhaft gebundene Krawatte getragen. Jahre später, als seine Nichte Laura Lorca über jene Nacht sprach, fasste sie das Geschehene folgendermaßen zusammen. Es war ein politisch motivierter Mord in der spanischen Provinz, in einer kleinen Stadt, wurde ein großer Mensch ermordet. 19. August 2017, Untersuchungshaft in Granada. Gegen 8 Uhr morgens wurde ich durch Klopfen an der Tür wach. Wie ich eine Woche später erfuhr, hatte die Polizei zuvor das Hotelpersonal wachgeknigelt, sich nach uns erkundigt und in Vorbereitung meiner Verhaftung das Hotel räumen lassen. Als ich in Boxershorts öffnete, sah ich auf dem schmalen Korridor einen Trupp Polizisten in kugelsicheren Westen. Von dem abscheulichen, von IS für sich reklamierten Terroranschlag in Barcelona hatte ich gehört und vermutete zunächst nicht allzu Schlimmes angesichts der Tatsache, Polizisten gegenüber zu stehen. Sie werden alle Ausländer vermeintlich muslimischen Glaubens im Land kontrollieren, vermutete ich. Als der Einsatzleiter mich auf Englisch nach meinem Personalausweis fragte, war ich irritiert. Meine Lebensgefährtin machte trotz all des Lärms keinerlei Anstalten aufzuwachen. Die Beamten waren höflich. Sie hielten es nicht für nötig, das Zimmer zu betreten. Perry, rief ich, wach auf, die Polizei macht eine Ausweiskontrolle. Perry richtete sich im Bett auf, griff nach ihrer Tasche und reichte mir ihren Ausweis und ich gab die beiden Pässe dem Einsatzleiter. Als er Perrys Ausweis unbesehen zurückgab, schwante mir nichts Gutes. Also doch keine Routinenkontrolle. Machen Sie sich bereit, Sie kommen mit uns, hieß es zunächst. Und wir zogen uns an. Doch dann schienen es zu zögern, sprachen Spanisch untereinander. Die Augen des Einsatzleiters wanderten ungläubig zwischen mir, meinem Ausweis und dem offiziellen Schreiben in seiner Hand hin und her. Eine Zeit lang wurde herumtelefoniert. Vielleicht müssen Sie gar nichts nicht mit, hieß es dann. Wir beruhigten uns ein wenig. Doch währte unsere Erleichterung nicht lange. Mir wurde mitgeteilt, ich sei verhaftet. Mein Handy wurde beschlagnahmt, Perry wurde daran gehindert, mitzukommen. Sie ereiferte sich nicht zu knapp. Das geht doch nicht, der Mann kann doch kein Englisch, so eine Unverschämtheit in aller Herrgottsfrühe, so eine lächerliche Festnahme. Es nützte aber nichts. Sie wetterte wie eine waschete Hamburgerin. Sieh an, dachte ich, wer in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, lässt sich also nicht so einfach von der Polizei einschüchtern. Man schrieb ihr die Adresse auf, zu der ich geführt würde. Sie könnte ja mit dem Taxi nachkommen. Für eine Umarmung blieb keine Zeit. Im Gehen fiel mir gerade noch ein, sei so gut und ruf Elias an. Perry hätte aber auch von sich aus meinem Freund Elias Uyar angerufen. der seit 2010 mein Anwalt ist und meinem Kölner Freund Albrecht Kisse sowieso. Nach der Abnahme der Fingerabdrücke begriff ich, dass es richtig ernst wurde. Ein Beamter wollte mich mit Plastikhandschuhen abtasten. Immerhin musste ich mich nicht völlig entkleiden. Ich mag es nicht, von Erinnerungen eingeholt zu werden. Dann hörte ich ein vertrautes Geräusch. Ein metallener Zellentür wurde geöffnet. Es war soweit. Ich war dabei, an einem mir unbekannten Ort über die Schwelle in eine mir allzu bekannte, vielsichtige Vergangenheit zu treten. In der Stadt, in der Lorca vor 81 Jahren, bei Morgendämmerung, wie jetzt, erschossen wurde, in eine Zelle gesteckt zu werden, hatte wahrlich nichts Poetisches. Noch bevor ich meinen Fuß auf den Betonboden der Zelle gesetzt hatte, begann die Übelkeit. Ein aus alter Zeit vertraute Übelkeit. Ein beständiger Bereschreis, der sehr, sehr lange zurückreicht. In meine Jugend. 42 Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal in eine Zelle gesteckt wurde. Am 18. Mai 1975. In meinem Roman Fassel habe ich versucht, diese Erfahrung wiederzugeben. Diesen aus zwei Monologen bestehenden Roman zu schreiben, war weit mehr als eine literarische Herausforderung. 2010, als ich beschlossen hatte, in die Türkei zu reisen, hatte mich der Journalist Albrecht Kiese in einem Interview gefragt, welche Wirkung meine deutsch-türkischen Führungen in der früheren Gestapo-Dienststelle, dem heutigen NS-Dokumentationszentrum in Köln, auf mich ausübten. Ich erinnere mich sehr genau an meine Antwort. Für mich hat dieser Ort nichts Schlimmes mehr, hatte ich gesagt. Im Gegenteil, es ist ein wunderschöner Ort. Die Verwandlung des früheren Gewaltortes in eine Gedenkstätte, an der man sich der Geschichte stellen kann, empfand ich als sehr hoffnungsverheißend. Als ich später im Radio seine nächste Frage und meine Antwort darauf hörte, befremdete mich die eigene Stimme. Hast du jemals darüber nachgedacht, die Tage der Folter aufzuschreiben, hat er gefragt. Nein, hatte ich geantwortet. Ich glaube nicht, dass ich das kann. In meiner Stimme lag die panische Angst vor dem Thema. So ein Quatsch, hatte ich vor mich hin gemurmelt, als ich jenem Mann auf der WDR3 hörte, der mit seiner Stimme, meine Stimme und in meinen Namen sprach. Jemand, der behauptet, ein Schriftsteller zu sein, kann doch nicht so daher reden. Dann ließ ich mich vor dem Verlangen vorantreiben, dieses Erlebnis, das zu erzählen. Ich wollte sicherlich meine eigenen schriftstellerischen Fähigkeiten auf die Probe stellen. Viel wichtiger war aber meine Hoffnung, besser damit umgehen zu können, sollte ich in der Türkei erneut mit Verhaftung und Androhung von Folter konfrontiert werden. Wenn ich in die Türkei wollte, musste ich mich dem Trauma meiner Vergangenheit stellen. Die Zeitschrift mit dem roten Stern, die ich Mai 1975 an einem Kiosk kaufte, übte eine ganz besondere Anziehungskraft auf mich aus. Amca, sagte ich dem Verkäufer, Onkel, gibst du mir bitte diese Zeitschrift da? Das war's. Das war alles. Der Kauf der Zeitschrift jener politischen Gruppe, die inzwischen zu einer nationalistischen, antisemitischen, den Genozid an den Armeniern vehement leugnenden, provokativen Bewegung geworden ist, hat den Verlauf meines Lebens verändert. Offenbar hatte ein Polizist auf ein Zufallopfer gewartet. Zunächst wurde ich zur nächsten Polizeistation, dann zur Zentrale der politischen Polizei gebracht. 11 Tage lang wurde ich vernommen. Ich habe noch immer nicht vergessen, wie groß meine Angst war. Schon damals fand ich keine Erklärung für die Gewalt, die mir antat. Wenn man mich fragt, war ich ein wissbegieriger Heranwachsender, dessen einziges Vergehen darin bestand, sich von der Anziehungskraft des Rothensteins mitreißen zu lassen, aber die Onkel, die mich verhörten, ja, damals war ich tatsächlich so naiv, diese Erwachsenen aus Amja zu betrachten und begriff nicht, weshalb sie mir Gewalt antaten, waren längst davon überzeugt, dass ich mit dem Erwerb jener Zeitschrift den Umsturz der türkischen Republik beschlossen hatte. Und damit hatten sie nicht nur mich, sondern auch einen Jurastudent sowie eine Arbeiter aus meinem Viertel, die sie bei der Verteilung von Handzetteln erwischt hatten, unter Folter genötigt, eine illegale Organisation zu sein. Die Bemühungen meines 10 Jahre älteren Bruders Erdal, meines 2005 verstorbenen Erdal-Abi, Erol Bey zu erreichen, um mich vor der Folter zu bewahren, hatten nicht gefruchtet. Erol Bey hatte als erster aus unserem Dorf ein Jurastudium abgeschlossen und arbeitete als Hauptkommissar auf der Polizeipräsidium. Erol Bey hatte mir die Folter nicht ersparen können. Bis in die Nachricht meines Bruders erreichte, hatte man meinem Kopf in einem Nebenraum zu seinem Büro wieder und wieder gegen die Wand geschmettert. Ende der 80er Jahre lasse ich beim Blättern einer ebenfalls als gefährlich deklarierten Zeitschrift ein Interview mit jenem Erol Bey. Gab es in Ihren Dienstjahren ein für Sie unvergesslich gebliebenes Ereignis, wurde er gefragt. Ja, antwortete er, die Tatsache, dass der Sohn meines Lehrers in einem Nebenraum zu meinem Büro misshandelt wurde und ich nichts hatte tun können und dass er sich schuldig fühle. Dabei hatte er, abgesehen davon, dass mein Vater sein Grundschullehrer gewesen und er weitläufig mit mir verwandt war, nicht das Geringste mit dem Vorfall zu tun. Er war lediglich zur falschen Zeit, im falschen Gebäude, im falschen Büro gewesen. Wir reden zwar von Recht und Gerechtigkeit, fuhr er im Interview fort, doch in diesem Land gibt es keine Gerechtigkeit. Mein Vertrauen in dieses System jedenfalls ist an jenem Tag erschüttert worden, an dem der Sohn meines Lehrers gefoltert wurde. Nach der Lektüre des Interviews fühlte ich eine merkwürdige Erleichterung, denn ich konnte nun sicher sein, dass das, was mir zugestoßen war, kein Hirngespinst war. Als ich Dezember 2010 freigelassen wurde, rief Erol Bey mich an. Wir trafen uns. Ich erfuhr, dass er etwa zur Zeit des Interviews den Polizeidienst quittiert und seitdem als Anwalt gearbeitet hatte. Nun war er Pensionär, ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat, der schon damals mit deutlichen Worten davor warnte, dass Recep Tayyip Erdogan das Land in die Katastrophe stürzen würde. In Istanbul wurden wir am Ende Dezember 2010 gemeinsam als Redner zu einer Podiumveranstaltung eingeladen. Es war eine denkwürdige Zusammenkunft. Wir offenbarten unsere beiden Erinnerungen. Errol Bey hatte sein Trauma, das uns für ganze Leben miteinander verband, noch immer nicht verarbeitet, und schon beim ersten Satz darüber konnte er die Tränen nicht zurückhalten. Ich kann gar nichts anderes, ging mir durch den Kopf, als dieses Land, in dem Menschen wie er lebten, zu leben. Herzlichen Dank erstmal, Herr Stagel.
Ja, das waren jetzt zwei Geschichten von Justizwillkür, Verhaftung und Untersuchungshaft oder Gefängnis. Und das sind relevante Geschichten, Unrechtsgeschichten, die sich lohnt zu hören und zu erzählen. Aber da war dann noch eine ganz andere Ebene dabei, nämlich in was für eine Welt und Lebenswelt diese Justizwillkür hineinbricht. Ne? Die Geschichte fängt ja an in Granada, in der Stadt der Granatäpfel, und man kann diesen Schock, diesen Unglauben richtig greifen in diesem Buch. Ne? Plötzlich in Shorts den bewaffneten Polizisten gegenüberzustehen und plötzlich vom Bildungsurlaub, wo man Betrachtungen über Lorca anstellt, dann den tatsächlichen Schergen der Diktatur gegenüberzustellen, die einen ins Gefängnis stellen. Also das ist dann da was, wo das Leben und die Verletzlichkeit, ne, die man auch so in sich hat, da plötzlich sichtbar wird, ne, und auch die Gewalt in einer größeren Dimension nochmal ahnbar wird, finde ich, in diesen Geschichten. Ne. Das oszilliert so stark. Ne? Da ist dann diese Verhaftung von diesen Polizisten in ihren kugelsicheren Westen in Granada. Ne? Die haben dich verhaftet. Irgendwie, naja, ist ein Rechtsstaat und man hat da Hoffnung, dass sich's auflöst. Ne? Da kommt dann diese Hoffnungsgeschichte plötzlich. Ne? Und die kommt immer wieder in diesen Geschichten, dieses Denken auch in den Türkei-Teilen, das kann doch nicht sein, das klärt sich auf, das löst sich auf, ne? Das ist plötzlich ganz stark und dann zack, nee, war doch nicht, muss da mitkommen. Na, also das finde ich auch eine Stärke in den Texten, dass da so praktisch die Person mitlebt, ne? Und dann denkt die Person klar an die Freundin, ruf meinen Anwalt an, aber dann kommt auch wieder die Erinnerung und die Reise in die Türkei in das Jahr 1975, in den Kauf der Zeitung mit einem roten Stern. Und das ist natürlich in dem Buch so zusammenmontiert, aber ich glaube schon auch, dass das in Wirklichkeit so ist, oder? Dass das Erleben da nicht so eindimensional ist.
Ja, das war wirklich diese Erfahrung in spanische Zelle, eine merkwürdige Erfahrung. Manchmal glaubt man, wenn man so eine erfahrene Gefangene ist, dass man mit der Angst und Einsperrung gut umgehen kann. Und ich dachte, was kann mir passieren in Spanien? Ich bin ja dreimal in der Türkei festgenommen und gefoltert, und während Militärzeit 3 Jahre war ich im Militärgefängnis. Was ist denn spanische Zelle sozusagen? Ich habe ein bisschen unterschätzt. Also als Ort, eine Zelle als Ort, wieder eingesperrt zu sein, habe ich völlig unterschätzt. Und als sie mich tatsächlich eingesperrt haben in der spanische Zelle, und die Logik und die Gefühle konnten nicht miteinander klarkommen. Also die Logik wusste ich, dass ich in Spanien bin, sie dürfen mich nicht anfassen, sie dürfen mich nicht foltern, ich bin Deutscher sozusagen, ich bin Halbbruder von Spanien wegen Europäischer Union. deshalb kann mir nichts passieren. Ein bisschen Geduld und kannst da ein bisschen entspannt sein. Auf der anderen Seite, diese Gefühlwelt von einem Mensch, der schon so eine Gewalterfahrung hat, scheitert plötzlich. Und dann war tatsächlich so ein merkwürdiges Phänomen erlebt und ich habe auch detailliert ja beschrieben. Ich habe eine Art Zeitkrümmung erlebt. Also Zeitkrümmung wusste ich nur von der Theorie von Einstein, von Relativitätstheorie. Und ich konnte auch nicht verstehen, wie die Zeit krümmen kann. Also konnte ich nicht einmal mehr vorstellen. Aber dort in der Zelle irgendwie emotional habe ich diese Zeitkrümmung erlebt, wie die Vergangenheit und die Gegenwart gleich sein kann. Also, und deshalb mir wäre lieber, das Buch sollte eigentlich heißen die Zeitkrümmungen. Ja? Und als ob die alle Geschehnisse in der Vergangenheit und nicht nur, aber das war eine so eine bekloppte Situation, nicht nur meine persönliche Vergangenheit, sondern auch die Gewaltgeschichten der alle drei Länder, also der Türkei und Deutschland und aber auch Spanien, auch in diesem Raum komprimiert und kristallisiert. Und können Sie sich dann vorstellen, plötzlich konfrontiere ich mich die gesamte Gewalt und überdimensionale Gewaltgeschichte der drei Länder, dazu auch meine persönliche Geschichte, alle sind präsent. Also wie eine Art Paniksituation von einem Mensch, dass er seine Gedankenflüsse nicht stoppen kann. Also von der 75 in dieser Zelle lande ich, dann lande ich in einem Ort, der Auschwitz heißt, und sehe ich vor mir eine jüdische Häftlinge und erschossen von der Federico Garcia Lorca, ausgerechnet an diesem Nacht ermordet wurde von 81 Jahren. Also das war so für einen Mensch ist eine gefährliche Situation und ich konnte eigentlich nicht ertragen, dieser Ort. Also, und ich habe immer noch nicht keinen Kaffee getrunken, vielleicht ein Kaffee konnte mir ganz gut nutzen und sie haben mir keinen Kaffee gegeben, weil sie nur Wasser ja, das war wirklich unglaublich, dass sie mir keinen Kaffee gegeben haben und ich war so sauer. Ja, und dann tatsächlich die interessante Nacht habe ich gebracht in diese Zelle und als ich den Vorschlag kam, ob ich ein Buch schreiben will, dann habe ich aus dieser Situation heraus ein Buch geschrieben. Also kann man sagen, der aktuelle Ort ist die Zelle. Eigentlich, ich war in der Zelle und ich, als ob ich diese Zelle nicht verlassen hätte, habe ich dieses Buch geschrieben.
Ja, also das wissen nicht alle, die Situation, das war auch so völlig schockierend, denke ich, diese Verhaftung, weil die Geschichte kann man sich gar nicht ausdenken, was da der Hintergrund ist. Da konntest du gar nicht drauf kommen, dass sowas passiert. Die Türkei hatte Interpol gesagt, dieser Doğan Akanlı ist ein ganz schlimmer, den müsst ihr auf eure Fahndungsliste setzen, wegen einem angeblichen Raubüberfall irgendwann. Und die haben das tatsächlich gemacht, ohne irgendeine Art von Beleg. Und aufgrund von einem Interpol-Haftbefehl hat die spanische Polizei dann im Urlaub diese Verhaftung durchgeführt. Und die Türkei hat sich vorgestellt, oder die türkische Justiz, dass da eine Auslieferung stattfinden wird. Und so bist du in der Zelle gelandet. Und diese, diese Gefängnisse in der Türkei, das ist ganz lustig, da schreibst du, die Gefängnisse in der Türkei sind viel schlimmer natürlich, ne? Aber irgendwie an den Kaffee bist du da immer dran gekommen. Und bei den Bürokraten in Europa, da haben die einfach gesagt, der Kaffee, der ist nicht Kaffee vorgesehen, da gab es kein Loch, keine Lücke, nichts. Ne? Aber es überwiegen doch die Unterschiede, dachte ich erstmal, zwischen den türkischen Gefängnissen mit auch der Gewalt und der Folter und dem europäischen Gefängnis. Und dann gibt es da doch so eine Gemeinsamkeit, auf die du wiederkommst, ne? Wo du geschrieben hast, was ist das, in einer Zelle zu sitzen? Weil das kommt uns ja normal vor, diese Gefängnisse gibt es, ne? Die gehören zu unserem Leben dazu, in die Gefängnisse kommen die Verbrecher rein. Aber es ist ja eine fundamentale, also die Bewegungsfreiheit ist ja ein fundamentales Menschenrecht, das uns total selbstverständlich ist und das da plötzlich abgeschnitten ist. Und das ist im menschenrechtsliebenden Westeuropa nicht anders wie in der Türkei. Ne? Du bist in so einer Zelle drin und ich glaube, das hat eine ganz große Bedeutung, die ich jetzt nur von der Imagination her kenne und die du aber wirklich kennst. Was ist denn das, so eine Zelle?
Ja, die Zelle ist eine Seite, ein unerträglicher Ort, aber wenn man weiß, warum man da ist, dann ist nicht mehr unerträglich. Also ich habe auch so eine Erfahrung auch. Ich war so eine entschlossene Linksradikale, also nach dem Militärputsch, und obwohl ich das Land verlassen konnte damals, habe ich das nicht getan, sondern bin ich Untergrund gegangen und mit einer kommunistischen Gruppe. Also das war sozusagen sehr bewusste Entscheidung. Ich habe mich sozusagen in Gefahr selber gebracht. Das hat auch viel gekostet und vielleicht war die Gewalt, ich bin einen Monat lang, also 85 bin ich wieder festgenommen. Und das war keine einfache Zeit. Also ich und meine Frau, sogar wir hatten auch 16-monatiges Kind dabei. Und alle drei sind wir in diesem Folterraum zusammen gefoltert und misshandelt. Ja? Und trotzdem rückblickend konnte ich mit diesem Fall besser umgehen als den ersten Fall. Oder die Festnahme in der Türkei 2010. Weil bei der ersten, ich war eine unschuldige Junge. Also ich habe nichts gemacht. Ich habe eine Zeitung gekauft. Und sie haben mich ins Gefängnis geschickt. Und vorher haben sie mich gefoltert. Und ich war sozusagen kein politischer Mensch. Sie haben mich durch Gewalt politisiert. Und das war natürlich unerträglich, diese Zelle, als sozusagen unschuldiger Junge da bist. Und die zweite Erfahrung war sozusagen, ich konnte damit umgehen. Also sozusagen, das war eine bewusste Entscheidung. Ich bleibe hier, kämpfe ich dagegen. Gut, bleibt aus dieser Zeit großes Schuldgefühl gegenüber meinem Kind. Das 2085 und 2010 auch. Also das ist etwas kompliziert. Sozusagen. Diese Schuldgefühle ist so oder so da. Wenn du einmal gefoltert bist, weil du gefoltert bist, hast du Schuldgefühl. Und Quatsch, aber so. Und konkret war mein Kind da und ich habe sozusagen für ihn auch eine Entscheidung getroffen. Ich musste sofort das Land verlassen. Sofort. Also nachdem er geboren wurde, mussten wir das Land verlassen. Und da meine sozusagen Wut wegen der ersten Folter, und dass ich dieses System sozusagen übernehme und dass auch meine politische Ehrgeiz sozusagen, alle drei Elemente hat mich gehindert, dass wir rechtzeitig das Land verlassen haben. Aber dieser Ort, ich meine, das ist ja nicht nur, also es gibt unheimlich viele Literatur über die Zelle, über die Gewaltorte. Und wenn man zum Beispiel die NS-Zeit recherchiert, also wie die Opfer später mit dieser Ort umgegangen ist, auch sehr vielfältig. Also zum Beispiel die Menschen, die politisch aktiv waren, konnten besser umgehen als die Menschen nur sozusagen eine Gruppe gehörten, die kollektiv zum Tode verurteilt worden sind. Die Juden waren ja so. Egal, ob sie Kommunisten oder ob sie sogar, können sie auch Nationalsozialist sein, aber nützte trotzdem nichts. Sie sind auch ermordet. Natürlich so zwei Erfahrungen. Beide ist Gewalt, aber sehr unterschiedliche Erfahrung. Eine ist, weil er Jude ist, ermordet oder gefoltert, die andere ist, weil er politisch aktiv war, gefoltert und ermordet. Das ist zwei Formen der Gewalt. Also deshalb bei der politischen Aktivismus und darüber hinaus eine Gewalt zu erleben, ist etwas anderes von der Opfer der Massenmord und genozidale Erfahrungen.
Ja, und zusätzlich ist es auch nochmal eine sehr individuelle Erfahrung. Das wird in der Erzählung ja auch deutlich, ne, dass, das kann schon bei vielen sein, aber dass dieses Erfahren, dass es jemanden gab aus dem eigenen Dorf, dieser Polizist, der sich für dich eingesetzt hat, das war damals, konnte man nicht wissen, ne, aber das später zu erfahren, das macht dann auch was aus, ne? Dass nicht die, so ein gesamter Block gegen einen steht, ne? Sondern dass es da auch Risse gibt und berechtigte Ahnungen von Hoffnung oder von was anderem, vom Gegenteil. Ne? Das hat im Posthum eine große Bedeutung gekriegt, so wie du es geschrieben hast.
Okay, dann lesen wir weiter. Die Zeitkrümmung. Mir war bekannt, dass sich in der Zelle das Zeitgefühl veränderte. Dass die Nächte lang, die Tage kurz werden, ist eine Zeitverschiebung, um die jeder Häftling weiß. Eine halbe Million Menschen, die nach dem Putsch 1980 im Gefängnis saßen, kennen das Gedicht »Es wird Frühabend im Gefängnis« von Ahmet Arif, einem kurdischen Dichter, auswendig. Ich hatte zwar auch im Jahre 2010 allerlei Zeitkrümmungen erlebt, aber derartiges wie die überwältigende Krümmung der Zeit. Tut mir leid. Die Therapeuten meinten das auch mit Trauma zu tun, wenn man nicht lesen kann. Danke. Ich hatte zwar auch im Jahre 2010 allerlei Zeitkrümmungen erlebt, aber derartiges wie die überwältigende Krümmung der Zeit in der Nacht vom 19. auf den 20. August, der Nacht meiner Überführung aus Granada nach Madrid, war mir nie zuvor widerfahren. Weil man meine Brille beschlagnahmt hatte, sei ich selbst den staatlichen plastikbehandschuhten Beamten nur verschwommen. Der Anblick des Mittagessens, in dem man ein paar Kekse und Gemüsepüree ausmachen konnte, war alles andere als erfreulich. Meine Übelkeit verstärkte sich. Ich schob das Essen in die hinterste Ecke der Zelle und legte die Decke darüber. Für den Fall, dass die Übelkeit nachlischt, wäre mein Essen wenigstens nicht kalt. Dann schloss ich die Augen. Die einzige, was mich von einer Maus unterschied, die an einem rostigen Stück Eisen herumknabberte, war, dass die Zeit, die ich zermahlen wollte, mehr Widerstand leistete als das Eisen. An diesem unwirtlichen Ort katapultierte ich mich, wie ich es 2010 in meinen Gefängnisnächten ebenfalls häufig getan hatte, in die Geborgenheit, an einem sicheren Ort, in mein an der Grenze zu Georgien liegendes, vom Bergen eingezwecktes Geburtsort, in die Tage meiner Kindheit. In Christa Wolfs Medea wurde die Region, aus der ich stamme, als das andere Ende der Welt bezeichnet. Selbst Odysseus hatte nach 10 Jahren in die Heimat zurückkehren können, ich aber schaffte es seit 40 Jahren einfach nicht, mein Dorf zu erreichen. Im Gefängnis von Tekirda war das Dorf noch weiter weggedrückt. In diesem Dorf, am Ende der Welt, stand meine Mutter im Morgengrauen auf, verrichtete im unteren Stockwerk unseres an 3 Seiten vom Balkonen umgebenen Holzhauses ihr Morgengebet, fütterte die einzige Kuh, die wenigen Hühner und die unzähligen Katzen. Im Winter heizte sie den Ofen mit Kienholz, machte Tee, schaltete das Radio ein und sorgte so dafür, dass Vater mit Volksmusik geweckt wurde. Kurz danach wurden meine Geschwister und ich von einem Duft aus flammendem Holz, Milch, Tee, Rührei und geschmolzenem Käse aufgeweckt und stiegen ins Wohnzimmer hinunter. Wir frühstückten gemeinsam und Vater, der erste Lehrer des Dorfes, gleichzeitig auch derjenige, der Mutter Lesen und Schreiben beigebracht hatte, ging nach dem Frühstück sofort in die Schule. Meine ältere Schwester und mein älterer Bruder, die die 4. bzw. 5. Grundschule besuchten, folgten ihm. Während meine kleine Schwester und ich je nach Wetter drinnen oder draußen spielten, saß Mutter in einer Ecke und las. Meine liebsten Erinnerungsbilder an meine Mutter haben immer mit Büchern zu tun. Mutter musste ihre Liebe zu Büchern auch meinem 10 Jahre älteren Bruder weitergegeben haben, meinem ewigen Vorbild, der ein Leben lang damit beschäftigt war, mich zu beschützen, meinem geliebten Erdal Abi, der damals in einem Lehrinternat studierte. Er schickte oft Buchpakete ins Dorf. Mutter begnügte sich nicht damit, die Bücher selbst zu lesen. Nachmittags sammelte sie uns Kinder um sich und las uns vor. Als ich mit 12 Jahren das Dorf verließ, um aufs Gymnasium zu gehen, war ich auf all das fremde Leben vorbereitet, das dank der Romane längst Einzug in unser Dorf gefunden hatte. Deshalb haben mich weder in Ankara noch in Istanbul noch viele, viele Jahre später in Köln all die anderen Lebensweisen befremdet, die mich erwarteten. Das Dorf war arm, aber niemand musste hungern. Es hatte keine Polizisten, keinen Richter. Hier und da tauchten Gendarmen mit ihren Mausergewehren auf, immer im Doppelpakt, auf der Suche nach jungen Männern, die ihren Militärdienst noch nicht absolviert hatten. Der Roman Hunger von Knut Hamsun, dessen Bücher ich nicht mehr lesen konnte, nachdem ich von seiner Kooperation mit den Nazis erfahren hatte, zeigte uns, dass es auch in Europa Leid, Not und Elend gab. Das Leben der Landarbeiter in Amerika, dessen Funken der Macht und Überfühle bis zu uns durchgedrungen waren, unterschied sich in Steinbecks Buch Fürchte des Zorns nicht wesentlich von dem unserer Dörfler, die ihren Lebensunterhalt als Saisonarbeiter in Teefabriken verdienten. Madame Bovary und alle Karenine taten nicht Verwerfliches. Was in Wahrheit dem dritten Teil von Zolas unvollendetem Romanzyklus Coarte Evangeles, dem jüdischen Offiziere Dreyfus, angetan wurde, war grausam. Inge Mehmet von Yaşar Kemal tat gut daran, gegen den despotischen Großgrundbesitzer aufzubegehren. Das dürre, das zwangsverheiratete Dorfmädchen, den widerwärtigen Kerl, der ihr Ehemann wurde, in der Hochzeitsnacht mit der Sense tötete und in die Berge floh, war kein Mord, sondern Selbstverteidigung. Was hätte die Ärmste tun sollen, hatte Mama kommentiert. Tötet sie sich selbst, begeht sie ja auch eine Sünde. Mein Erdal Abi war dazu verdammt, all die Sorgen meiner Jugendjahre zu schultern. Ich weiß nicht, ob er fühlte, wie sehr ich ihn liebte, wie sehr ich ihn bewunderte. Dass ich beim Gehen meinen Rücken krumm machte, um ihm zu gleichen. Ich war verdammt stolz, sein kleiner Bruder zu sein. Möglich, dass die Liebe zu Büchern von ihm ins Dorf Einzug gehalten hatte. Aber Fußball und die Volleyball hatten wir ganz bestimmt ihm zu verdanken. Als Student des Lehrinternats war er einmal mitten im Winter mit einem Koffer aufgetaucht. Und seinem Hals baumelte ein Fotoapparat. Wir saßen unten im Wohnzimmer. Es war ein sonniger Tag. Der Schnee lag einen halben Meter hoch. Das folgende Ereignis muss sich so unauslöslich in mein Gedächtnis eingebrannt haben, dass ich es in der letzten Traum der Madonna mit folgenden Sätzen festhielt. Dies war der Winter, in meinem großen Bruder mit jenem Fotoapparat auftauchte, der den ersten und letzten noch dazu gescheiterten Lynchversuch im Dorf dokumentieren sollte. An einem eisigen Morgen machte die Nachricht im Dorf die Runde, dass ein Wolf in die aufgestellte Falle gegangen war. Man hatte ihn auf der ebenen Fläche an der Friedensmauer an einem Pfosten eingebunden und der dortige Acker hatte sich, obwohl es später Vormittag, in einem Kirmesplatz verwandelt. Alle Männer des Dorfes Vater eingeschlossen. Die Hälfte der Frauen mit Ausnahme von Mama, sämtliche Kinder, die schon laufen konnten, sowie alle Dorfhunde, mit Ausnahme von unseren Tigris, waren vor Ort. Es war ein dürrer, armseliger Wolf, der sich verwirrt umschaute. Vermutlich hatte er nie zuvor so viele Menschen und Hunde auf einem Haufen gesehen. Die Hunde des Dorfes können gut bellen, aber haben keine Ahnung, wie man kämpft oder jemanden an die Kehle geht. Auch von Anblick des Wolfes ließen sie sich nicht beeindrucken. Trotz aller erdenklichen Anstellungsversuche der Umstehenden wagte es kein einziger Hund, sich dem Wolf zu nähern. Mir war aufgefallen, dass der Wolf humpelte. Als es Mittag wurde, hatte er sich erschöpft davon, sich ständig umsehen zu müssen, unter der Pfosten gelegt und war eingeschlafen. Es war Zeit für Mittagessen. Vater, mein Bruder, meine Brüder, meine kleine Schwester und ich kehrten heim. Tigris sonnte sich vorm Haus. Die Tür stand offen und es roch nach Maisbrot, Bohneneintopf und Schorkäse. Mama stellte keine Fragen, sie sprach kein Wort, bis wir mit dem Essen fertig waren. Als alle aufgegessen hatten, sagte sie, es ist unrecht, was er tut, er versündigt euch. Hanum ging Papa zur Verteidigung über, dem Wolf ist doch nichts passiert. Statt ihm zu beantworten, sagte sie zu meiner Schwester, räum bitte den Tisch ab. Dann rief sie Tigris zu, der immer noch vor der Tür lag. Du kommst mit. Wir warteten nicht, bis die beiden sich entfernt hatten und hefteten uns an ihre Fersen. Am Acker angekommen, erwartete uns ein unveränderter Anblick. Der am Pfosten angebundene schlafende Wolf, umringt von der Schaulustigen. Mama durchbrach den Kreis der Leute und ging mit Tigris im Gefolge auf den Wolf zu. Während sie ihn losband, hatte Tigris begonnen, das verletzte Bein des Wolfes abzulecken. Der Wolf verzog keine Miene. Der Kreis aus Männern, Frauen und Kindern löste sich auf und von diesem Tag bleibt jenes Foto zurück, aufgenommen mit dem ersten Fotoapparat im Dorf, auf dem meine Mutter zu sehen war, wie sie den Wolf befreit und Tigris, der dessen verletztes Bein ableckt. Danke, dann bis weiter.